Meerwalnuss. Das klingt nicht gerade nach einem schier unersättlichen Räuber, der anderen Meeresbewohnern massenweise den Garaus macht. Wenn die Biologin Cornelia Jaspers über die wabbeligen, bis zu 10 cm großen Lebewesen spricht, dann hört sich das auch fast liebevoll an.
Ich nenne sie eigentlich auch sehr gerne die Regenbogenqualle, weil sie unglaublich hübsch ist. Sie sieht aus wie ein Ei und hat links und rechts zwei Flügel. Diese Flügel benutzt sie, um zum Teil größere Organismen wie Fischlarven tatsächlich einzusperren. Und sie produziert mit 4 Fingerchen, die sie um ihren Mund hat, eine Wasserströmung. Und diese Wasserströmung ist unsichtbar für die meisten Zooplanktonorganismen, also kleine Krebstiere, die im Wasser vorkommen, die Qualle frisst.
Strandurlauber haben von der Meerwalnuss aber nichts zu befürchten. Die Tiere haben keine Nässezellen und können deshalb auch keine brennenden Schmerzen auf der Haut verursachen, wie zum Beispiel Feuerquallen. Für das Ökosystem ist das Auftauchen von Nemiopsis leidii, so ihr wissenschaftlicher Name, aber oft ein großes Problem. Denn
die Rippenqualle kann nicht aufhören zu fressen. Also Nemiopsis ist ein sehr effektiver Räuber und frisst sehr große Nahrungsmengen. Und wenn man sich dann anguckt, dass eine Qualle nicht nur Männchen, sondern auch Weibchen in einer Person ist und sehr, sehr viele Eier produziert, also bis zu 12.000, 13.000 Eier am Tag, die sie dann eben selber befruchtet, kann eine einzige Qualle natürlich nicht nur einen sehr großen Nahrungseinfluss aufs Ökosystem darstellen, sondern auch eine sehr große Population in sehr kurzer Zeit aufbauen.
Auf einer Forschungsfahrt im Herbst letzten Jahres haben die Meeresbiologinnen und Biologen das Treiben der Rippenquallen in der Ostsee genauer untersucht. Und während ihre Fangnetze zwischen Flensburger Förde und Rügen prall gefüllt waren mit Meerwalnüssen, machten sich die Rippenquallen weiter östlich äußerst rar. Denn dort nimmt der Salzgehalt der Ostsee immer weiter ab.
Salzgehalt hat einen dramatischen Einfluss auch auf die Rippenqualle. Und zwar haben wir in Untersuchungen festgestellt, dass sie bei niedrigem Salzgehalt sich nicht mehr reproduzieren kann. Das heißt, sie produziert eigentlich keine Eier mehr. Und für Tiere, die wir in niedrigeren Salzgehaltsgebieten finden, ist das so eine Art Dead End. Also sie driften dahin, vegetieren vor sich hin und sterben dann langsam.
In der südwestlichen Ostsee, also möglichst nah in der Verbindung zur salzreichen Nordsee, fühlen sich die Meerwalnüsse dagegen pudelwohl. Einheimische Arten wie die Melonenqualle, die ihnen gefährlich werden könnte, leben weiter nördlich, im Kattegat und im Skagerrak. Deshalb konnten sich die Meerwalnüsse in dieser deutsch-dänischen Region stark vermehren, so Cornelia Jaspers. Entgegen ersten Befürchtungen lassen sie aber die Eier von Dorschen, Sprotten und Heringen in Ruhe.
Wir haben festgestellt, dass die Rippenqualle gar keine Fischeier frisst oder nur in einem sehr geringen Umfang. Also eine gute Nachricht für die Fischeier und die Fischbestände, aber natürlich eine schlechte Nachricht für die Fischlarven, weil die kann sie trotzdem sehr effizient fressen.
Theoretisch jedenfalls, betont Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Denn praktisch kommen sich Fischlarven und Rippenquallen in der Regel nur selten ins Gehege.
Die meisten Nutzfische laichen im Winter oder Frühjahr und die Larven, die dann gefressen werden könnten von der Rippenqualle, die entstehen dann so im Frühjahr, Frühsommer, während die Nemiopsis, diese Rippenqualle, sich massenhaft erst entwickelt, wenn es wärmer ist, also vor allen Dingen im Sommer, Spätsommer. Da gab es wenig Überlappung.
Die Quallenforscherinnen und Forscher um Cornelia Jaspers haben deshalb einen anderen Verdacht. Die Meerwalnuss frisst Heringen und Sprotten das Futter weg. Denn auch die Fische ernähren sich von Krebstierchen und anderen kleinen Organismen im Wasser, also dem Zooplankton.
Das heißt, je mehr Rippenquallen, desto weniger Zooplankton. Und wenn wir jetzt diese hohen Dichten an Rippenquallen haben, dann haben wir natürlich einen ernstzunehmenden Nahrungskonkurrenten für diese Heringe und Sprotten und dementsprechend natürlich auch ein langfristiges Problem.
Der Fischereibiologe Christopher Zimmermann ist aber optimistisch.
Auch da vermuten wir, dass die Überlappung weniger groß ist, als das erstmal so wirkt, denn die Rippenqualle frisst erwachsene Zooplankton, während unsere Fischlarven vor allen Dingen Jugendstadien von Zooplankton fressen. Es kann aber natürlich sein, dass die Rippenqualle so viel erwachsene Tiere wegfrisst, dass die dann auch sehr viel weniger Nachwuchs produzieren und dieser Nachwuchs den Herings- und Dorschlarven dann nicht mehr zur Verfügung steht.
Genau das wollen die Quallenforscherinnen und Forscher jetzt noch genauer untersuchen. Welche Faktoren für den Bestand der wabbeligen Meeresbewohner insgesamt eine Rolle spielen, ist immer noch weitgehend rätselhaft, räumt Cornelia Jaspers ein. Überraschungen sind da nicht auszuschließen.
Wir sind auch dabei zu untersuchen, ob die Heringe vielleicht auch Miniopsis fressen können. Bis jetzt wurde es immer gesagt, dass Fische eigentlich Quallen nicht als Nahrungsgrundlage benutzen, weil der Wassergehalt zu groß ist und der Nährstoffgehalt zu gering. Auf der anderen Seite, wenn die Rippenquallen in so immensen Dichten vorkommen, könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass auch Quallen zu ihrem neuen Nahrungsspektrum gehören. Aber das sind Forschungsarbeiten, an denen wir gerade aktiv im Labor arbeiten und uns die Fraßinteraktion mit beiden tatsächlich angucken.